Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Guten Abend. Wir schauen heute nach Tschechien, wo ein Museum zur Geschichte der ehemals deutschen Minderheit im Land eröffnet wurde. Nach Potsdam, wo die Tanztage stattfinden, und nach Köln, wo die größte deutsche Kunstmesse an den Start geht. Am frühen Abend habe ich mit der Entertainerin Enisa Amani telefoniert. Für eine Talkrunde über Rassismus ist sie dieses Jahr mit einem Grimme Online Award ausgezeichnet worden. Es wurde ein langes Gespräch, denn Enisa Amani soll 1.800 € Strafgeld zahlen oder für 40 Tage ins Gefängnis gehen. Zur Vorgeschichte. Während einer Wahlkampfveranstaltung im September 2018 gab der AfD-Politiker Andreas Winhardt Geflüchteten eine Mitschuld daran, dass in seinem Landkreis in Bayern schwere Infektionen mit HIV und Tuberkulose zunehmen, auch parasitäre Hauterkrankungen wie Krätze. Enisa Amani hat die Behauptungen auf ihrem Instagram-Account kommentiert und gesagt, was sie von dem AfD-Politiker hält. Sie nannte ihn einen elenden Rassisten und Bastard. Seine Aussagen ordnete sie als volksverhetzend ein. Andreas Winhardt verlangte die Löschung des Videos und als das nicht geschah, zeigte er Enisa Amani an. Ein Gericht hat sie wegen Beleidigung verurteilt. Ich habe Enisa Amani gefragt, warum sie sich das antun will, eher ins Gefängnis zu gehen, als eine Geldstrafe zu zahlen.
Also ich werde das nicht zahlen aus einem Protest heraus. Ich fand das so gruselig. Ich finde, Deutschland sollte der Vorreiterstaat der Welt sein, was die Bekämpfung von Rassismus angeht. In Deutschland haben wir aufgrund unserer Geschichte dieses Grundgesetz. Und da will ich eben nicht hören, dass unsere Polizei mit rechten Zellen infiltriert ist. Ich will nicht hören, dass bei Hanau von 15 SEK-Beamten 13 mit rechtsextremen Netzwerken angehören, dahin geschickt wurden und so weiter. Und jetzt bin ich nun mal etwas in die Schusslinie geraten und ich habe nicht gewusst, dass daraus ein Politikum wird. Also ich habe, als ich ihn damals beleidigt habe, also ich habe das Video gepostet und darunter geschrieben, du elender Rassist, du Idiot, du Bastard, also auch viele unschöne Sachen gesagt. Und das habe ich impulsiv gemacht. Und da war mir natürlich klar, dass ich dafür angezeigt werden kann. Und den Teil finde ich gut. Also ich finde das gut, dass man jemanden anzeigt, wenn man beleidigt wird. Mir geht's nicht.
Aber Sie werfen ja dem Gericht doch vor, eigentlich den Politiker zu schonen, der als erster beleidigende Worte ausgesprochen hat.
Ich finde es schön, dass sehr viele das so formuliert haben, dass es wie Beleidigung gegen Beleidigung hier steht. Aber so sehe ich das nicht. Das, was er macht, dafür gibt es ja eine Rechtsgrundlage in Deutschland, die sich Volkshetze nennt. Für mich ist das hier nicht gerade Beleidigung gegen Beleidigung. Meine Beleidigungen stehen außer Frage. Die müssen auch geahndet werden. Mein Nichtzahlen ist einfach ein Protest, ein bisschen aus einer Verzweiflung heraus. Ich habe einen Vater, der mich gerade im Moment 40 Mal am Tag anruft, mit einer zitternden Stimme mich bittet, das nicht zu machen. Und ich will es auch nicht so klein machen. Das ist ein großer Einschnitt in meinem Leben. Und auch wenn ich jetzt gerade viel Aufmerksamkeit bekomme, und kenne ich das System gut genug, um zu wissen, dass mir das in 1-2 Jahren negativ ausgelegt werden kann. Wenn dann irgendeine große Firma mit mir einen Deal macht, habe ich schon oft genug gehört, dass sie gesagt haben, die ist uns zu politisch und die teilt sehr hart gegen rechts aus und das ist nicht so gut für unser Brand, für unser was weiß ich. Ich bin Künstlerin, ich habe gute Phasen, schlechte Phasen. Insgesamt, toi toi toi, werde ich immer mehr ich selbst. Und wie soll ich es Ihnen sagen, Frau Brinkmann? Also mir geht es gar nicht darum, dass so viel Fokus drauf ist, was gerade mit Enisa passiert oder ob Enisa da jetzt hingehen muss oder nicht hingehen muss oder ins Gefängnis geht oder nicht. Das ist eigentlich nur ein Ventil, um darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Mensch straffrei davon gekommen ist. Der ist frei, das kann man nicht nochmal anklagen. Ja, wenn Sie mich fragen, was ich damit bezwecke, denke ich mir, schauen Sie, ich war am Sonntag bei der Mutter von Ferhat Ünver in Hanau auf ihre Einladung hin. Da sitzen Sie einer Frau gegenüber und gucken ihr in die Augen, deren Sohn erschossen wurde. Und für mich ist, wenn wir so einem Täter dann noch auf irgendeiner Form durch Worte eines Politikers, also wenn wir so eindeutig rassistisches Gedankengut durchgehen lassen vom Verfassungsgericht, so, dann sind irgendwann am Ende der kausalen Kette irgendwelche Verrückten auf der Straße, die irgendwo reinlaufen und Menschen erschießen. Und dass ich jetzt zufällig da dazwischen in der Schusslinie bin und die bin, die sagt, ich muss egal wie verhindern, dass so ein Mensch nochmal damit durchkommt? Ja, ich habe auch nicht alle Antworten, aber ich kann Ihnen Folgendes beantworten. Ich werde nicht zahlen. Ich weiß nicht, ob es jetzt die nächsten Schritte sind. Ich weiß, dass mir das so mitgeteilt wurde. Der Haftbefehl wird dann ausgestellt zum 2. Dezember. Weil ich gefragt habe, ob ich nächste Woche noch nach London darf. Ich habe 4 Shows in London und hatte halt Angst. Ich dachte nicht, dass ich das Land gar nicht mehr verlassen darf, weil diese Deadline eben um war auf dem Papier. Und dann habe ich den Gerichtsvollstrecker angerufen und habe gesagt, darf ich überhaupt noch weg oder muss ich das jetzt absagen? Und dann hat er gesagt, nein, Frau Armani, bis zum 2. Dezember ist das dann beim Staatsanwalt und der würde dann den Haftbefehl ausstellen und Ihnen ein Papier schicken mit Haftantritt. Und wenn Sie sich dann weigern, dann steht halt die Polizei vor der Tür. Und dann habe ich gesagt, nee, wenn dann das Papier kommt mit Haftantritt, ja, dann gehe ich halt so, weil ich zahle nicht. Und wenn es 5 Cent wären, weil es mein einziges Mittel ist, darauf aufmerksam zu machen, was für eine gefährliche Aussage da ungestraft davongekommen ist.
Ihre Klarheit ist absolut beeindruckend. Aber wie sind Sie mental, das höre ich, und psychisch doch auch so stabil darauf vorbereitet? Aber wie geht das wirklich von sich? Ich meine, am 2. Dezember, in welches Gefängnis werden Sie gehen? Wie sind Sie darauf eingestellt?
Ja, gar nicht. Also ich weiß nicht, ich finde es schön, dass Sie sagen, ich hätte da so eine mentale Klarheit. Ich empfinde das nicht so. Also ich will jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ich bin gerade so voll von der Unruhe. Also tatsächlich auch dieses ganze positive Feedback gerade. Ich kriege gerade sehr, sehr viel Rückhalt, auch von Mitbürgern, nicht nur von Fans und nicht nur irgendwie auf Instagram, sondern auch von sehr vielen Menschen, auch von Leuten, die ich als Mentoren sehe oder zu denen ich aufschaue oder wie auch immer. Und also normalerweise müsste das in mir ja so ein Hochgefühl verursachen und so eine große Freude und schau mal, ich habe da einen wahnsinnigen Rückhalt. Ich habe eine große Nervosität gerade, weil ich halt die ganze Zeit auch meine Eltern am Telefon habe und dann einen Vater, der mir dann sowas sagt wie, was ist, wenn da irgendein Aufseher im Gefängnis ist, der selber Rechter ist, der selber AfD-Wähler ist? Was ist, wenn du einen Insassen hast, der selber Rechter ist? Was ist, wenn wir dich nicht beschützen können, wenn in einem Gefängnis dann plötzlich jemand dir was antun möchte oder irgendwas? Und ich versuche dann halt, ich zeige das auch nicht so ganz nach außen, ich sage dann so, Papa, das hier ist Deutschland, das ist nicht das Gefängnis im Iran, das ist nicht das berüchtigte Evin-Gefängnis, das wird schon alles glatt laufen und ehrlicherweise, ich weiß das auch von anderen Aktivisten, mit denen ich und Aktivistinnen, mit denen ich befreundet bin, wir alle kriegen Drohungen von rechts, wir kriegen die permanent, ich habe im Endeffekt meine Wahlheimatstadt Köln verlassen und bin in eine andere Stadt, weil mein trockener Manager, der immer alles ganz trocken und so unemotional betrachtet, dann gesagt hat, das geht nicht mehr, ich habe E-Mails bekommen, die haben dich in dem Café, ich habe Fotos und dann so, aber das will ich gar nicht so groß machen. Ich habe auch Privilegien so und das ist ja meine freie Entscheidung, mich dagegen so stark zu machen. Aber was mich halt stört, ist, dass ich eben gefüttert worden bin von meinen Eltern damit, dass wir hier ein Gericht haben, ein Verfassungsgericht, was quasi dafür zuständig ist, das Grundgesetz zu schützen, die Menschlichkeit zu schützen. So für meinen Vater ist das, also wie oft ist er mit mir an der Buchhandlung vorbeigelaufen und hat gesagt, weiß das immer zu schätzen, dass du da rein kannst und jedes Buch lesen darfst. Du kannst dich hier in diesem Land hinstellen und sagen, ich bin gegen die Regierung, ohne dass dich jemand abführt. So, du musst dich nur ans Grundgesetz halten. So.
Und indem Sie die 40 Tage Gefängnisstrafe akzeptieren, protestieren Sie ja indirekt auch dagegen, dass der Politiker Andreas Winhardt straffrei davonkommt und volksverhetzende, beleidigende Aussagen in der Öffentlichkeit tätigen konnte, dass er nicht verurteilt wird, aber Sie für eine Replik darauf ins Gefängnis geschickt werden.
Nicht indirekt, sondern ich würde sagen direkt, weil einen anderen Grund habe ich dafür nicht. Und mir ist bewusst, dass das jetzt von heute auf morgen nicht Deutschland ändert. Und mir ist bewusst, dass auch diese ganze Aufmerksamkeit wieder abflachen wird und dass vielleicht auch Leute, aber ich weiß, dass damit Dinge irgendwann umgesetzt werden oder geändert werden, braucht es viele, viele Anläufe. Und ich sehe das im Iran, ich habe Cousins protestieren, die kommen ins Gefängnis und kommen wieder raus und stehen wieder auf der Straße. So. Und ich weiß, dass Sie und ich nicht wählen dürften, hätten nicht irgendwelche Leute vor uns gekämpft dafür, dass wir als Frauen wählen. Und dass wir in einem Land sind, das ist ja keine Übertreibung, wo wir immer wieder mit großen rechtsextremen oder rechten Bubbles innerhalb der Polizei zu kämpfen haben, wo wo gerade Hanau passiert ist, ne, wo wir am Tag 180.000 Mal mit Menschen diskutieren müssen und erklären müssen, warum das N-Wort so beleidigend ist einem schwarzen Menschen gegenüber. Das ist für mein Deutschland nicht tragbar. Und da braucht mir auch keiner mit Whataboutism und der Iran ist schlimmer und da, wie oft muss ich mir das anhören, als wäre ich keine Deutsche, so als hätte ich eine grundlegende Verantwortung dem Iran gegenüber. Ich bin Deutsche, ich bin hier aufgewachsen und gegen den Iran sage ich so viel, dass ich daher nicht mehr einreisen kann und mein Vater nie wieder sein Land gesehen hat, nie wieder. Also da braucht jetzt keiner sagen, wir haben keine Opfer gebracht, um uns gegen das Regime auch aufzustellen im Iran. Aber dass ich hier mit so einer Kleinigkeit, also erstmal Kleinigkeit sage ich im Sinne von, dass es in diesem Fall jetzt nicht um Mord und Totschlag geht, aber dass sich da jemand hinstellt und einfach ohne Interpretationsspielraum klar rassistische, volksverhetzende Sachen sagt. Das darf nicht in einem Deutschland frei davonkommen und keine Ahndung. Und die Rechten, die freuen sich gerade sehr. Also ich sehe es ja auf Twitter, die schreiben, super, soll sie ins Gefängnis, super, wir haben gewonnen. Aber genau das, Frau Brinkmann, dass die sich gerade freuen. Und wie gesagt, nicht, weil ich das nicht hätte zahlen sollen. Ich hätte nichts zu murren und zu mucken, wenn das Verfassungsgericht ihm eine Strafe wegen Volkshetzung auferlegt hätte und mir dann eben das Strafgericht eine Strafe über 15.000 Euro, 20.000 Euro und eben nicht 1.800, die für mich Gott sei Dank im Moment nicht viel Geld sind, aber jetzt mir gesagt hätte, Enisa, du zahlst bitte 10.000 Euro, weil du hast da 10-mal hintereinander Bastard gesagt und 10-mal hintereinander Idiot und so weiter, dann hätte ich auf diese Sache nichts mehr zu erwidern. So, dann wäre das rechtsstaatlich okay gewesen. Und ich wusste nicht, dass daraus jetzt so ein Politikum wird, aber ich weiß auch, dass ich da mit voller Absicht, also zumindest seit ich die Papiere bekommen habe, habe ich ganz klar beschlossen, ich zahle nicht, bis da irgendeine Änderung stattfindet. Wie diese Änderung jetzt aussieht, ob die vielleicht nur in den Köpfen der Verfassungsrichter und Richterinnen oder der Menschen da draußen oder der in irgendeiner Form Menschen erkennen, das geht für uns nicht, das geht für dieses Land nicht, dann ist es halt das.
Mit großer Entschlossenheit will die Entertainerin Enisa Amani ein klares Zeichen gegen Rassismus setzen und, indem sie bereit ist, ins Gefängnis zu gehen, gegen die Straffreiheit eines Politikers protestieren, dem sie volksverhetzende Reden vorwirft. Mit 3 Millionen Menschen waren die Deutschen einmal die größte Minderheit, die in Tschechien lebte. Wie ihr Alltag in Böhmen, Mähren und Schlesien aussah und welchen Beitrag sie zur Geschichte und Kultur geleistet haben, das soll eine Dauerausstellung zeigen, die in der Stadt Usti eröffnet. Marianne Allweis hatte die Möglichkeit, die Museumsräume schon vorher zu besuchen.
Unter einem Porträt von Tomáš Garrigue Masaryk sind sie zu finden. Die Worte, die der Ausstellung in Usti ihren Titel und ihre These geben. Von unseren Deutschen, auf Tschechisch naši Němci, hat der Gründer und erste Präsident der Tschechoslowakei gesprochen. Wie er das gemeint hat, verdeutlicht ein Zitat unter dem Gemälde, auf das der Kurator Peter Koura hinweist.
Politické minorita německá nejdůležitější, její získání pro republiku usnadní všechny ostatní otázky minoritní.
Politisch ist die deutsche Minderheit die wichtigste. Ihre Gewinnung für die Republik wird alle anderen Minderheitenfragen erleichtern. In der jungen tschechoslowakischen Republik sind die rund 3 Millionen deutschsprachigen Bewohner, die in der Habsburger Monarchie lange den Ton angegeben haben, plötzlich eine Minderheit. Eine, die sich eingliedern muss. Eine, die nun den neuen Machthabern gehört, könnte man einwenden. Der Historiker Koura will mit dem Namen allerdings etwas anderes ausdrücken. Ich wünsche mir, dass sich die Besucher bewusst werden, dass die Deutschen zu unserer Geschichte gehören. Dass hier nicht nur Tschechen gelebt haben, sondern auch Deutsche und Juden, die einen großen Einfluss auf die Politik und Kultur der böhmischen Länder hatten. Diese gemeinsame Geschichte vom Mittelalter bis zum Zweiten Weltkrieg zeigt die multimediale Ausstellung in 20 Räumen auf 2 Etagen. Mit allen Banalitäten, Brüchen und Brutalitäten. Das lange Nebeneinander unterschiedlicher regionaler und sprachlicher Identitäten. Den aufkeimenden Nationalismus im 19. Jahrhundert, die Erste Republik. Die Besetzung des Sudetengebiets, Nazi-Herrschaft und Holocaust. Den tschechoslowakischen Widerstand, die brutale Vergeltung und schließlich die Vertreibung. Ein Tabuthema in den Jahrzehnten der kommunistischen Herrschaft. In der Ausstellung haben wir einen Raum, ich nenne ihn den Raum der Scham, wo Filme über das Jahr 1945 laufen, zum Beispiel über den Todesmarsch der Deutschen aus Brünn. Das könnte Emotionen auslösen, sagt Koda. Aber wir zeigen auch die Gewalttaten der Deutschen. Mit großen Protesten aus dem rechten oder linken Lager rechnen die Ausstellungsmacher nicht. Vor 5 oder 10 Jahren wäre das womöglich noch anders gewesen. Seit 2006 hat eine lokale Initiative in Usti das Projekt geplant. Ähnlich lange wie das Sudetendeutsche Museum in München. Aber vor allem Fragen der Finanzierung haben die Eröffnung in der einst deutsch geprägten Industriestadt Aussig immer wieder verzögert. Seit der Vertreibung gilt die Region als abgehängt, erklärt der 43-jährige Historiker Koda. Seine Generation hat die Vertreibung der rund 3 Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg immer wieder thematisiert. Sei es in Büchern, Filmen oder bei Gedenkmärschen. Und auch die deutsche Seite habe sich immer wieder bewegt. Der Verzicht der sudetendeutschen Landsmannschaft auf Restitutionsforderungen 2015 hat sehr geholfen, die deutsch-tschechischen Beziehungen zu heilen. Die tschechische Gesellschaft ist bei der Versöhnung weder am Anfang noch am Ende, vielleicht in der Mitte. Das ist ein Prozess, der ständig weitergeht.
Ein Team aus tschechischen, deutschen und österreichischen Historikern und Museumsarbeitern hat das Konzept der Ausstellung Unsere Deutschen erarbeitet. Und weil die Eröffnung des Museums ein historisches Ereignis ist, denn Tschechien stellt sich erstmals offiziell der deutschen Vergangenheit des Landes, spreche ich jetzt mit Peter Lange, Deutschlandradio-Korrespondent in Prag. Guten Abend, Herr Lange.
Einen schönen guten Abend.
Bis das Museumsprojekt realisiert wurde, sind 15 Jahre vergangen. Es gab Widerstände, dass sich der Staat hinter das Projekt gestellt hat. War das ein wichtiges Signal?
Naja, der Staat stand nicht immer so eindeutig dahinter wie jetzt der Kulturminister Lubomir Zaurálek, der heute bei der Ausstellungseröffnung dabei war und sich nachdrücklich bedankt hat bei all denen, die dazu beigetragen haben, dass es zu dieser Ausstellung gekommen ist. Es waren ja viele Regierungen in Prag daran beteiligt und nicht jeder Kulturminister hat das so mit vollem Herzen unterstützt. Es ist zwischendurch auch mal vom Kulturministerium das Geld gestrichen worden. Das hat zu Verzögerungen geführt. Und dazu gibt es auch noch die Bezirksregierung in Usti. Die wurde zeitweilig von einem kommunistischen Bezirkshauptmann geleitet. Der war davon auch nicht so richtig begeistert, weil die Kommunisten mit diesem Thema nach wie vor ihre Schwierigkeiten haben. Also es war nicht immer so eindeutig, aber heute kann man schon sagen, der tschechische Staat, die jetzige Regierung, die allerdings nur noch ein paar Tage im Amt ist, weil dann eine neue kommt, die hat dieses Projekt schon unterstützt und das wurde heute auch nochmal dokumentiert.
Wir haben eben im Bericht von Marianne Allweis den Historiker Peter Kura gehört. Er sagt, dass sich die tschechische Gesellschaft in der Mitte der Versöhnung mit den Deutschen befinde. Haben denn die Beneš-Dekrete, die die Vertreibung der Deutschen aus Tschechien anordneten, überhaupt noch eine Bedeutung für Tschechen heute?
Ja, ich habe nicht ganz verstanden, wie Herr Kura das gemeint hat. Ob er meint, dass die Versöhnung sozusagen auf halbem Wege ist in der Mitte. Das könnte man fast so sagen, da ist noch viel zu tun. Die sudetendeutsche Frage, die hat in der Tat an Sprengkraft und Brisanz verloren. Besonders seit der deutsch-tschechischen Erklärung vom Januar 1997. Da ist ja im Grunde ein diplomatisches Kunststück gelungen. Beide Seiten bedauern, was alles Schlimmes geschehen ist. Und dann wird aber festgehalten, dass es unterschiedliche Rechtsauffassungen gibt. Und es wird gesagt, die Beziehungen sollen aber nicht mit aus der Vergangenheit herrührenden politischen und rechtlichen Fragen belastet werden. Und das war im Grunde der Schlüssel. Hinzu kommt, dass die sudetendeutsche Landsmannschaft 2015 ihre Entschädigungs- und Restitutionsforderungen aus der Satzung gestrichen hat. Und das hat dann viele Ängste bei den Tschechen beseitigt. Und seither kann man schon sagen, gibt es ein stetiges Vorwärts, was so die Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen angeht. Und das, was am meisten dazu beigetragen hat, sicherlich der deutsch-tschechische Zukunftsfonds. Der ist nach dieser Erklärung gegründet worden, der nun über die Jahre mit fast 64 Millionen Euro seit 98 etwa 11.600 deutsch-tschechische Projekte unterstützt hat, also wirklich Graswurzelarbeit gemacht hat. Das reicht von Förderung beim Denkmalschutz bis hin zu Begegnungen von Schulklassen oder ein deutsch-tschechischer Orgelworkshop, die Unterstützung von Publikationen, Kunstsymposien, Konzerte, Konferenzen. Und da ist also ganz viel passiert in den letzten Jahren.
Hat denn die Eröffnung einer Schau, die die Deutschen im Titel als unsere einschließt, neben dem aufklärerischen Wert auch einen hohen symbolischen Wert?
Also ganz gewiss, es ist auch eine Ausstellung, die heißt absichtlich Unsere Deutschen, weil er sich in erster Linie auch an die Tschechen richtet. Das wird man auch sehen, wenn man durch die Ausstellung geht. Es ist eben Geschichte und Gegenwart der Deutschen in den letzten 800 Jahren in dieser Gegend. Und das ist eigentlich ein Prozess der Selbstvergewisserung der tschechischen Gesellschaft, dass es da eben diese deutsche Minderheit gab, mit der sie viele Jahrhunderte zusammengelebt hat. Es kann sogar sein, dass Deutsche, wenn sie dorthin gehen und sich diese Ausstellung anschauen, ein wenig enttäuscht sind, denn zum Beispiel das Thema Vertreibung kommt nur in einem Raum vor. Also das ist wirklich die Geschichte über 800 Jahre und dieser letzte Teil, der ist noch sehr zaghaft, sage ich mal, behandelt. Da würden, glaube ich, die Sudetendeutschen sich doch etwas mehr wünschen über diesen Teil der Geschichte. Es hat eine große Symbolkraft. Es ist sozusagen der Start eines Prozesses, wo die tschechische Gesellschaft und insbesondere die jüngere Generation das deutsche Erbe in der eigenen Geschichte entdeckt und dieses Erbteil auch annimmt.
In der tschechischen Stadt Ústí ist ein Museum eröffnet worden, das zeigt, welchen Einfluss Deutsche über die Jahrhunderte auf die Geschichte und Kultur in der Region Böhmen-Mähren hatten. Anlass für ein Gespräch mit unserem Korrespondenten Peter Langer. Herr Langer, besten Dank.
Gerne.
Zweimal musste die größte deutsche Kunstmesse, die international wichtige Art Cologne, wegen der Pandemie verschoben werden. In diesem Jahr aber haben ein paar führende Messen wie die Art Basel, die Frieze London und die FIAC Paris die Rückkehr in die Hallen gewagt. Und so ist auch die Art Cologne heute an den Start gegangen. Für den Kunstkritiker Carsten Probst war das ein Muss. Wie haben Sie die Stimmung heute wahrgenommen? Durchaus euphorisch oder war die Atmosphäre angesichts der dramatischen Inzidenzen doch gedämpft?
Ja, also am Anfang war es noch ein bisschen holprig. Die Pressekonferenz zum Beispiel war im Vergleich jetzt zur Vor-Corona-Zeit wirklich spärlich besucht, fand auch in so einem kleinen Gelass eigentlich eher statt. Und Daniel Hug, also Direktor der Art Cologne, gab schon also gleich die Devise aus: Wir erwarten hier überhaupt nichts. Hauptsache, die Messe findet überhaupt statt. Wir haben überhaupt keine Besucherzahlen im Kopf. Wir rechnen nicht mit riesigen Verkaufszahlen. Also tatsächlich war es dann aber so, dass sich im Verlauf des Tages doch die Hallen merklich gefüllt haben. Die Augen gingen auf von den Galeristen, die waren also positiv überrascht, wo immer ich hingehört habe. Die Leute standen sich also fast schon wieder so ein bisschen auf den Füßen, trotz dieser ja Corona-bedingt erweiterten Gänge. Also man hat ja richtig Platz geschaffen, damit das also alles diese Bedingungen, die Maßnahmen trifft. Und überall war dann sozusagen ja endlich wieder. Das scheint mir also tatsächlich eher so das Publikum der näheren Umgebung in Köln gewesen zu sein. Von Euphorie würde ich jetzt also aber trotzdem nicht sprechen. Also das war auch eigentlich bei der Art Basel nicht so oder bei der Frieze in London, wenn man den Berichten von dort folgen darf. Also die Unsicherheit, wie es weitergeht, ist einfach noch zu groß.
Einige Galerien, auch größere, haben ihre Teilnahme abgesagt. Insgesamt sind aber doch 150 Aussteller gekommen. Was zeigen die denn in dieser außergewöhnlichen Situation?
Ja, ich würde vielleicht von einem konservativen Ansatz sprechen. Also gefühlt waren es 85% Malerei mit irgendwie so modernistischen Anmutungen, meistens dann noch ein bisschen Fotografie, Skulptur, alles andere, was so künstlerische Strategien heute ausmacht, spielte fast keine Rolle. Also gleich am Anfang der Halle 11.2, das ist die, wo die Gegenwartskunst gezeigt wird, da wird gleich am Anfang erstmal so ein bisschen geklotzt mit also diesen großen Kojen bedeutender, sehr wichtiger Galerien, Thaddeus Ropatsch aus Paris auf der einen Seite, Esther Schipper aus Berlin gleich auf der anderen Seite, da sehen Sie dann Großformate etwa von Gilbert und George oder von Alex Katz zum Beispiel, etwas weiter dann Sprüt Magers, Buchholzen, Michael Werner, Carsten Greve und so weiter. Also all diese ganz großen Namen, die kommen am Anfang. Danach franzt das dann schon so merklich aus, da wiederholt sich auch das Programm so ein bisschen, ist die Qualität nicht mehr ganz so high-end und auch unten bei der Nachkriegskunst und Moderne dann eher so ein Verhaltensangebot, das entspricht dem, was wir aus Basel und Paris gehört haben, dass die Geschäfte eigentlich im Moment nur in diesem Preissegment bis 500.000 Euro laufen. Das klingt viel, aber wenn Sie frühere Zeiten auf der Art Basel gewärtigen, ein Francis Bacon, ein Picasso, das geht ja alles in die Millionen gleich. Trotzdem, als ich mich dann so umgehört habe bei den Galeristen, die Stimmung war eigentlich gut, weil das Alltagsgeschäft, wie Sie sagen, eigentlich trotzdem noch läuft, auch dank so einiger digitalisierter Angebote. Auch trotz natürlich der Corona-Hilfen der Bundesregierung ging das jetzt erstmal noch.
Also das Alltagsgeschäft läuft. Trotzdem stellt sich die Frage, ob der Messemarkt durch die Folgen der Pandemie nicht doch vor einer größeren Umwälzung steht.
Das habe ich Daniel Hug auch gefragt, also den Direktor der Art Cologne, und er sagt eindeutig ja, es sieht eine ausgeprägte Regionalisierung auch bei den ganz großen Messen. Das hat für ihn aber nicht nur mit Corona zu tun.
Viele Menschen haben einfach nicht mehr Lust, über See zu reisen in einem Flieger für 8 Stunden, um auf eine Messe zu gehen. Es hat auch mit der Nachhaltigkeit zu tun. Also ich glaube, allen ist viel mehr bewusst, dass man sich einschränken muss, ja. Manche Messen können damit überleben, langfristig, wenn das so weitergeht. Andere Messen, glaube ich, werden einfach scheitern.
Ja, ich würde das mal als Entflechtung, regionale Entflechtung sozusagen bezeichnen, was bei den großen Messen vielleicht jetzt ein wenig passiert. Daniel Hook meint, die Art Cologne könne davon eigentlich nur profitieren. Die deutschen Sammler seien nicht alle jetzt nach London oder nach Paris oder nach Basel gefahren, sondern kämen nach Köln. Das kann ich eigentlich aus meinen Gesprächen mit den Galeristen so nicht bestätigen. Die Sammler kommen vielleicht gar nicht zurzeit, weil sie Angst haben vor so einem Menschengedränge. Das sind ja öfter auch eher teilweise betagtere Personen, manchmal jedenfalls. Also sie kommen anscheinend auch nach Köln nicht. Und einige Galeristen haben gesagt, also sie hätten extra Termine gemacht, aber das sei also trotzdem, die hätten dann trotzdem abgesagt. Man muss wirklich warten, was wird.
Tja, wie geht's dann weiter für die Art Cologne?
Ja, Daniel Hook ist in seiner Zuversicht eigentlich kaum zu bremsen.
Ich glaube, die Art Cologne wird es immer geben. Also wenn die Messen aufhören, machen wir noch weiter.
Ja, selbst wenn die Art Basel also zusammenbricht, auch sie werden, dann wird die Art Cologne noch weitergehen. Grundsätzlich bleibt also erstmal fürs nächste Jahr auch dieser Novembertermin, obwohl wir ja wirklich nicht wissen, wie dieser Corona-Herbst im nächsten Jahr dann aussehen wird. Es bleibt dabei, wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass die Messe jetzt überhaupt stattgefunden hat. Nur dadurch lassen sich jetzt mittelfristig für Sie Termine machen. Alles Weitere, ja, Sie fahren auf Sicht, kann man sagen.
Tja, nach 2,5 Jahren Corona-bedingter Pause konnte die Art Cologne heute zum ersten Mal wieder öffnen. Carsten Probst hat uns geschildert, wie er die Atmosphäre wahrgenommen hat und welche Umwälzungen der Kunstmesse bevorstehen. Besten Dank für den Besuch im Studio.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Viktoria Eglau.
Die Corona-Impfstoffentwickler von BioNTech haben den Deutschen Zukunftspreis 2021 erhalten. Bundespräsident Steinmeier verlieh dem Team um die Firmengründer Özlem Türeci und Uğur Şahin die Auszeichnung am Abend. Sie hätten es in einer beispiellos kurzen Zeit geschafft, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln und ihn mit abgeschlossenen Studien bis zur Zulassung zu bringen. Der Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert. Der Berliner Komponist Klaus Wüsthoff ist im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte der mit ihm befreundete Komponist Max Dölemann mit. Wüsthoff war in den 1950er Jahren Abteilungsleiter für Tanzmusik beim Sender RIAS Berlin und schrieb selbst zahlreiche Kompositionen. Zu seinen Werken gehört Musik für Musicals, Zeichentrickfilme sowie Schlager und auch eine 12-Ton-Oper. Wüsthoff komponierte auch den Vorspann der Heute-Nachrichten und Werbemusik. Zuletzt schuf er ein Werk für die Klimaaktivistin Greta Thunberg, das Greta-Konzert. Ein Selbstporträt der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo ist das teuerste je versteigerte Kunstwerk aus Lateinamerika. Bei einer Auktion in New York wurde es für umgerechnet 30,7 Millionen Euro versteigert, wie das Auktionshaus Sotheby's bekannt gab. Der Käufer ist der argentinische Unternehmer Eduardo Costantini, ein bekannter Kunstsammler und Gründer des Museums Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Den bisherigen Rekord hielt ein Gemälde von Frida Kahlos Ehemann Diego Rivera. Es war 2018 für gut 8,6 Millionen Euro versteigert worden. Nach monatelanger Verzögerung ist der Weg für die Rückgabe des Gemäldes Die Füchse von Franz Marc an die Erben des jüdischen Besitzers frei. Die Stadt Düsseldorf und die Erbengemeinschaft trafen eine entsprechende Vereinbarung. Damit kann das auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzte Bild, eines der Spitzenwerke des Museums Kunstpalast, nun restituiert werden. Vorausgegangen war ein juristisches Tauziehen. Das expressionistische Meisterwerk gehörte dem von den Nationalsozialisten verfolgten Kurt Grawi. Das Markgemälde war 1962 als Schenkung nach Düsseldorf gekommen.
Soweit die Kulturnachrichten. Adi Butrus ist in der israelischen Kleinstadt Beersheva in der Negev-Wüste aufgewachsen. Für seine Ausbildung zum Tänzer ist er ans andere Ende des Landes gezogen, vom Süden in den Norden nach Galiläa. Und von dort ging's dann nach Tel Aviv. Allerdings nicht zur Batsheva Dance Company, dem internationalen Aushängeschild der israelischen Tanzszene. Sein erstes Duett hat Adi Butrus 2012 choreografiert. Es war der Anfang einer Karriere. Aktuell ist er zu Gast bei den Potsdamer Filmtanztagen. Elisabeth Nehring hat dort die Deutschlandpremiere von Adi Butrus' Produktion One More Thing gesehen. Was ist denn das Besondere an seinen Arbeiten? Was ist das Besondere an diesem diesem Choreografen?
Ja, Adi Butrus ist ein relativ junger Choreograf mit einer interessanten, auch ungewöhnlichen Laufbahn. Er hat überhaupt erst mit 18 Jahren angefangen zu tanzen. Das ist im Gegensatz zum klassischen Ballett im zeitgenössischen Tanz nicht total selten, gerade bei Männern. Aber wenn man seine Technik sieht, mit der er arbeitet, ist es schon erstaunlich, dass er relativ spät zum Tanz gekommen ist. Denn Adi Butrus' Bewegungssprache ist vieles zugleich. Sie ist ungeheuer fließend und weich, erinnert ein bisschen an die Batsheva Dance Company, obwohl er in der ja nicht getanzt hat, was ja auch schon wieder ungewöhnlich ist für Israel. Sie ist aber andererseits auch sehr virtuos und bei alledem noch ziemlich roh und fast ungeschliffen, würde ich sagen. Nicht perfektionistisch, sondern man sieht so alle Ecken und Kanten, trotz der ganzen Weichheit. Also eine ganz interessante Mischung.
Für seine Produktion One More Thing orientierte er sich an Übergangsritualen. Wie setzt er die auf der Bühne um?
Ja, erstmal steht er als Choreograf selbst auf der Bühne, zusammen mit drei männlichen Kollegen. Und gemeinsam bilden sie ein Kollektiv, eine Gruppe von Männern, die sich ungeheuer nah ist. Sie stehen zu Beginn und übrigens auch am Ende im Kreis und halten sich an den Händen, fixieren einander, verneigen sich voreinander und sind auf eine körperliche Art ungeheuer eingeschworen miteinander. Und aus dieser Gemeinsamkeit und auch Gemeinschaft entwickeln sich so choreografische Elemente wie das gemeinsame Laufen, das sich gegenseitig heben, stützen und halten, ganz viel Kontakt, Improvisation. Sie schwingen miteinander, sie sind unisono, aber nicht konform miteinander. Und ich denke, es geht hier um Vertrauen, um Weichheit und auch um ein neues Bild von Männlichkeit. Sie tanzen manchmal in Duetten, also kommen, also da gibt es dann auch fast wieder so ein bisschen so konventionelle Ansätze. Aber sie sind eben geprägt von einer unheimlichen Ernsthaftigkeit. Sie sind ganz neutral bei alledem und sich eben trotzdem so total nah.
Und welche Bilder, sagen wir mal, Themen rufen oder ruft dieses Stück für Sie auf?
Ja, ganz viele Assoziationen. Die vier, die könnten alte Freunde sein, seit Kindertagen, aber auch Liebhaber vielleicht oder Kameraden im Krieg oder auch einfach nur Tänzer, die miteinander was ausprobieren und spielen. Und wenn zum Beispiel einer von dem anderen über die Schulter geworfen wird und dieser Körper, der gerade noch total lebendig war, verliert so alle Kraft und Spannung, dann denkt man an einen Verwundeten auf dem Schlachtfeld, der weggetragen wird, weil er verletzt ist. Und diese Verletzlichkeit ist zum Beispiel so ein Thema. Und das andere ist irgendwie das Spiel miteinander und auch die Spannung, die zwischen denen liegt. Und letztlich bleibt diese Bildhaftigkeit offen. Das Wichtige ist wirklich diese ganz aufmerksame Körperlichkeit der vier, dem eigenen Körper und denen der anderen gegenüber. Und Adi Butrus hat mal formuliert, es interessiert ihn, wie Menschen in Kontakt zueinander kommen. Und in diesem Stück sieht man, was passiert, wenn ein Choreograf das wirklich ernst nimmt. Denn dieser Kontakt, der wird nicht performt oder für uns gemacht und dargestellt, sondern der wird wirklich ganz echt empfunden und verkörpert. Und die Qualität, die das erzeugt, die war heute ganz stark zu spüren. Und das Publikum hat auch sehr stark darauf reagiert.
Adi Butrus ist ein arabischer Israeli. Spielt dann diese Herkunft in seiner künstlerischen Arbeit eine Rolle?
Ganz sicher, aber nicht in dem, wie er sich als Choreograf und als Künstler nach außen positioniert. Das finde ich interessant. Er stellt das nicht aus, dass er einer der ganz wenigen Choreografen mit arabischem Hintergrund ist in Israel. Das ist ja ein Land mit einer riesigen Tanzszene, hunderte von Choreografen, sehr groß, offen, links, so präsentiert man sich. Und unter diesen Hunderten gibt es gerade mal 3 arabische Choreografinnen. Das ist aber nicht das, was Adi Boutros vor sich herträgt. Und das finde ich auch nochmal spannend, dass also diese Herkunft in dem Künstler, für die künstlerische Arbeit nicht unbedingt eine Rolle spielt. Für mich nach diesem Abend ist das ein Name, den ich mir unbedingt gerne merke.
Das Stück One More Thing des israelischen Choreografen Adi Boutros ist heute in der Potsdamer Fabrik zum ersten Mal in Deutschland aufgeführt worden im Rahmen der Tanztage, die in diesem Jahr nicht wie sonst 2 Wochen dauern, sondern das Programm zieht sich durch mehrere Monate. Elisabeth Deringwardorf, vielen Dank. Manchmal könnte man fast meinen, dass es deutschen Verleihern Spaß macht, französischen Filmen, die synchronisiert in die Kinos kommen, dümmliche Titel zu verpassen. Eiffel in Love ist so ein Beispiel. In Frankreich heißt der Film schlicht Eiffel. Aber ich denke, man muss nicht dort leben, um zu wissen, dass damit der Erbauer des Eiffelturms, des Pariser Wahrzeichens gemeint ist. In der Hauptrolle sieht man Romain Duris als Ingenieur Gustave Eiffel, Eiffel. Wir hören, wie der Schauspieler kurz erläutert, warum ihm dieser Film so wichtig war.
Ich finde, es ist ein beau Symbol, enfin, la Tour Eiffel. On joue là avec une carte postale qui est là, mais on l'humanise. Moi, en tant que Parisien, mais je pense que même si j'habitais pas à Paris, j'aurais été très heureux de faire ce film.
Romain Duris spricht davon, dass man mit dem Symbol des Eiffelturms eigentlich eine Postkarte verfilmt, aber sie vermenschlicht, humanisiert. Jörg Taschmann hat den Film vorab gesehen. Was genau, Jörg Taschmann, meint er damit?
Na, er zeigt, wie der Eiffelturm gebaut wurde und vermischt das mit einer ganz großen Liebesgeschichte, weil eigentlich wollte Eiffel diesen Turm nicht bauen. Er wollte die Pariser Metro bauen, kam damit aber nicht durch. Und nun trifft er seine Jugendliebe wieder, Adrien, die er einst nicht heiraten konnte. Und dieses Wiederaufflackern dieser Leidenschaft gibt Eiffel plötzlich die Kraft und die Lust, diesen Turm eben doch zu bauen. Und so ist dieser Film dann in erster Linie wirklich ein großer romantischer Liebesfilm. Und ich fand das sehr überzeugend. Ich habe auch die Geschichte geglaubt, weil neben Romain Duris auch die wunderbare Emma McKay, die man aus Sex Education kennt und von der man gar nicht wusste, dass sie auch Französin ist, sondern dachte immer, die ist Britin. Also die spielt die weibliche Hauptrolle. Und wenn diese beiden sich dann nach 20 Jahren das erste Mal wiedersehen, dann ist es bei einem Essen. Die verlieren kein Wort. Die schauen sich nur an, aber so intensiv, dass man sofort ahnt, da muss mal was gewesen sein zwischen den beiden. Und diese große Liebe nur mit Gesten und Blicken und ohne Dialoge zu spielen, das gefiel auch der französisch-britischen Hauptdarstellerin.
Le désir, ou en tout cas l'objectif, si on parlait d'objectif, c'était vraiment que ce soit aussi naturaliste que possible et que
es war unser Wunsch, auch unser Ziel, so natürlich wie möglich zu bleiben. Die Emotionen sollten im Nicht-Verbalen stattfinden, in den Blicken, der Stille, dem Schweigen. So verleiht man Gefühlen mehr Gewicht. Man muss nicht alles zeigen oder alles erläutern. Wenn man zu viel erklärt, zerstört man oft den Rhythmus.
Nun ist Eiffel in Love ein teures Epos geworden. Der Dreh hat über 20 Millionen Euro gekostet. Trägt denn die Liebesgeschichte das Ganze allein?
Man sieht natürlich auch, wie dieser Turm gebaut wurde, welche Schwierigkeiten Eiffel hatte, welche Widrigkeiten es galt zu überwinden. Es gab sehr viele Prominente, unter anderem Solar, die vollkommen gegen den Bau dieses Turmes waren. Das zeigt der Film durchaus, zumindest ansatzweise. Aber jetzt nur einen Film über einen Mann zu sehen, der einen Turm baut, ich glaube, das hätte auch nicht funktioniert. Insofern ist es schon ganz schön, dass man das anreichert mit etwas, was man vielleicht nicht erwartet, nämlich dieser Liebesgeschichte, die zum Teil erfunden, aber zum Teil auch wirklich stattgefunden hat, weil es gab sie wirklich. Und insofern ist das mehr so ein klassisches Epos, so ein großer europäischer Film, wie das in den 70er, 80er Jahren ganz normal auf die große Leinwand kam. Und das ist ein Film, der ist für ein großes Publikum gemacht. Und deswegen spricht er das Publikum über Emotionen an. In Frankreich hat das relativ gut funktioniert. Da hat der Film 1,5 Millionen Zuschauer gemacht und läuft immer noch ziemlich gut. Und mir persönlich hat es gut gefallen. Ich habe es gern gesehen und ich mochte einfach auch diese beiden Darsteller sehr.
Auch der zweite Film, den wir genauer betrachten, kommt aus Frankreich, sehr erfolgreich beim Publikum, aber ernster, was die Geschichte angeht. In das Land meines Vaters geht es um die Träume und Misserfolge eines Bauern, der an den Zwängen der modernen Landwirtschaft fast zerbricht. Der Vater des Regisseurs ist Bauer. Wie Jörg Taschmann inszeniert Regisseur Edouard Bergeon sein Drama?
Also auch dieser Film ist wirklich großes Epos, große Leinwand, CinemaScope. Es beginnt 1979 noch richtig romantisch. Pierre, ein junger Mann, ist aus den USA zurückgekehrt. Er ist Franzose, möchte da als Bauer alles anders machen als in Frankreich. Und er überzeugt Claire, seine große Liebe, mit ihm zusammen den Hof des Vaters zu übernehmen. Aber im Laufe der Jahre, es gibt einen großen Zeitsprung von fast 20 Jahren. Und man sieht jemanden, der ständig modernisieren muss, der sich verschulden muss, der sich zum Beispiel eine Hühnerfarm zulegt. Und plötzlich sieht man da diese zigtausende von Hühnern, die mit irgendwelchen Zeug gefüttert werden, was er ihnen geben muss, irgend so ein Granulat. Und man sieht so richtig, dass das mit Landwirtschaft eigentlich nichts mehr zu tun hat. Und diese Schulden erdrücken ihn, er hat ein paar Misserfolge und er verliert irgendwo seinen Lebensmut. Und auch das ist ein Drama in diesem Fall, was wirklich unter die Haut geht und was mich auch tief berührt hat. Und auch das liegt streckenweise wirklich an den großartigen Schauspielern Guillaume Canet und Ferle Bartens, die belgische Schauspielerin, die man noch aus The Broken Circle kennt.
In der französischen Literatur wird das Leben auf dem Lande ja auch schon seit längerem nicht mehr romantisiert und es gibt ergreifende Filmdokumentationen. Dieser Film scheint mir auch ganz bewusst mit den harmonischen Vorstellungen vom Landleben zu brechen, oder?
Es ist auf jeden Fall ein sehr naturalistischer Film, der sehr viel kraftvoller ist als diese Filme, die das so ein bisschen romantisieren. Und das hat einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. In Frankreich nehmen sich, und das ist auch ein großes gesellschaftliches Thema und das schon seit Jahren, es nehmen sich einfach sehr viele französische Bauern das Leben oder sie verzweifeln, sie verlassen die Dörfer. Insofern ist das eine deutliche Kritik an dieser gewissen Landwirtschaft mit Massentierhaltung, Monokulturen und ein sehr zeitgenössisches Thema, also wirklich ein großer, nachhaltiger Film aus Frankreich, der auch wirklich sehr empfehlenswert ist.
Das Land meines Vaters von Edouard Bergeon und Eiffel in Love von Martin Bourboulon. Das sind gleich zwei Filme, die Jörg Taschmann für sehr sehenswert hält und die morgen in den Kinos starten. Danke für die Kritik und guten Abend.
Ja, gerne.
Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg war der Versuch, das Kunst- und Kulturgut der deutschsprachigen Welt zu sammeln, von der Altsteinzeit bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Derzeit werden Teile der Ausstellung gehörig gegen den Strich gebürstet. Das sogenannte Global Art Festival bemächtigt sich des Nationalismus. Postmigrantische Kunst ergänzen das Monumentalgemälde Germania durch einen Baseballschläger. Näheres dazu von Tobias Krone.
Wer den aktuellen Nazi-Score seiner Heimatstadt ermitteln will, ist bei Henrike Naumann genau richtig. Die gebürtige Zwickauerin, Jahrgang 1984, ist bekannt geworden durch ihre Installationen aus gebrauchtem Wohnzimmermobiliar der 90er Jahre, mit denen sie der Inszenierung deutscher Wiedervereinigungsgemütlichkeit in Ostdeutschland nachspürte. Nun, im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, legt sie eine künstlerische Bilanz von Nürnberg im 21. Jahrhundert in einem eigenen Raum vor. Unter anderem in Form von 4 halbleeren, gebrauchten Puppenstuben, die an die 3 Morde und den Rohrbombenanschlag des NSU in der Stadt der Spielzeugmacher Nürnberg erinnern. Das Zitat Puppenhaus NSDAP mit Hakenkreuzgiebel erstand Henrike Naumann vergangenes Jahr auf eBay Kleinanzeigen. Anhand von verwaisten Plateauschuhen in einer Vitrine erinnert Naumann an ein vergessenes rechtsterroristisches Attentat auf eine Nürnberger Disco 1982 mit 3 Toten. In so einer Stadt also gibt es heute noch ein Nationalmuseum für Kunst- und Kulturgüter der alten Meister mit dem Attribut Germanisch. Und dieses soll nun mit zeitgenössischer Kunst bespielt werden. Von KünstlerInnen mit Migrationsgeschichte? Ja, findet Tunjai Kulaolu gerade deshalb.
Ich bin froh, einmal natürlich all diese Stichworte, was ist Deutsch, was ist Germanisch, was ist Nation, was ist Museum, dass diese KünstlerInnen, die Kollektive sich damit auseinandersetzen. Und hier und da gibt es natürlich durchaus Arbeiten, die Bezug nehmen, ganz konkret auch auf den Rassismus.
Der Berliner Filmemacher ist in Nürnberg aufgewachsen. Er ist Teil eines Leitungskollektivs für ein einmaliges Projekt. Für die Kulturhauptstadtbewerbung lud das Germanische Nationalmuseum das bisher eher kleine Global Art Festival aus Nürnberg und insgesamt 56 KünstlerInnen ein, mit Interventionen in die Dauerausstellung einzugreifen. 2020 fiel das Projekt Corona-bedingt aus, nun wird nachgeholt.
Manche Künstlerinnen und Künstler sind mit genauen Vorstellungen gekommen, dort soll meine Arbeit hin. Andere hatten eher generelle Vorstellungen, welche Raumatmosphäre sie brauchen. Und dann haben wir genau geguckt, wo passt etwas hin. Und ich glaube, da entstehen ganz spannende Begegnungen von Werken.
Die Begegnungen sind immer wieder radikal kritisch. Da wäre das monumentale Gemälde der Germania vor schwarz-rot-goldener Fahne, das 1848 bei der ersten Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche hing. Neben sie hat der in Berlin lebende Künstler Miro Kajalak einen kunstvoll gedrechselten Baseballschläger platziert, mit der Aufschrift, die man vom Reichstagsgebäude kennt, dem deutschen Volke. Nebenan lässt sich die Nürnberger Videokünstlerin Kate Ledina in ihrer Dreikanal-Installation als eben diese Germania von Balletttänzern verehren, ehe diese sie in weiße Raufasertapete einrollen und abtransportieren. Mit dieser ironischen Geste stellt Ledina eine wirklich existenzielle Frage. Was wollen wir denn noch mit dieser Germania, wenn das Konzept einer reinen deutschen Kultur noch nie so sehr Fiktion war wie heute? Dezenter und gleichzeitig sinnlich herzhaft greift die in Berlin lebende Türkin Mehtab Baydu ins Museum ein, und zwar in die volkskundliche Abteilung der historischen Tee- und Kakaoservice.
Es handelt sich bei den Lippen der schönen Frauen um Goldlöffel, deren Laffen, wie man sagt, also der vordere Teil des Löffels, gestaltet sind nach den Abdrücken, die sie von den Lippen verschiedener Frauen genommen hat. Und diese Frauen stammen aus unterschiedlichen Ländern. Der Anlass dafür war ein Dessert, das in der Türkei sehr beliebt ist und tatsächlich die Lippen der schönen Frauen heißt. Und sie verwendet es jetzt, um genau dieses Dessert in diesen Löffeln zuzubereiten, sodass das Ergebnis auch diese Lippenform hat, und kredenzt es dann in einer Performance an ihre Gäste und an ihr Publikum.
Die Dialoge mit dem Museum, sie funktionieren. Die Global Art fügt sich politisch kompromisslos, ästhetisch meist subversiv ins strenge Nationalgehölz ein. Wie hier im Kreuzgang des ehemaligen Kartäuserklosters, einem Teil des Museums. Zwischen heiligen Skulpturen und tönernen Königsdarstellungen aus dem Spätmittelalter sind die Trommeltöne einer Klanginstallation zu hören. Der Tonkünstler Jan-Stefan Werner entwickelte sie mit dem Perkussionisten Tunde Alibaba aus Benin und seiner Bata-Trommel. Dazu Eiche Güsüm Özel vom Kuratorinnen-Team.
Der hat es hier gespielt. In jedem Raum war das wie eine Zeremonie, wie eine Meditation, wie er sich hier in den Räumen eingefühlt hat und eine Vibration für dieses Museum hinterlassen hat.
Wer will, versteht diese Vibrationen als eine Voodoo-Zeremonie, die der uralten Kunst nicht die Schönheit nimmt, aber diesem Museum hoffentlich den vorgestrigen Gründungsgeist austreibt.
Die Ausstellungsintervention des Global Art Festivals im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg kann man noch bis zum 9. Januar sehen. Tobias Krone hat von dort berichtet. Die Feuilletons nehmen derweil das nächste große Fest in den Blick. Tobias Wenzel hat sie gelesen.
Na, liebe Hörer, schon Weihnachtsgeschenke besorgt? Nein? Falls Sie Ihre Fahrräder oder das neueste iPhone noch nicht bestellt haben, dann lohnt es sich jetzt auch nicht mehr, schreibt die Taz. Materialknappheit, gestörte Lieferketten, Staus in den Häfen. Dieses Weihnachten könnte die Konsumschlacht kleiner ausfallen. Solche Sätze erschüttern natürlich. Es sei denn, die Leser haben ein Herz aus Stein. So hat Sławomir Sierakowski seinen Artikel für die Zeit genannt. Und er spricht dieses Herz aus Stein den Polen zu, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Sierakowski ist selbst Pole, außerdem Soziologe. Warum nur versuchen die Polen mit aller Gewalt zu verhindern, dass Flüchtlinge an der Grenze zu Belarus in ihr Land gelangen? Sierakowskis Antwort: Je größer und ähnlicher das Leid ist, das unserem Nächsten widerfährt, umso mehr lehnen wir ihn in Polen ab. Die Polen selbst forderten noch immer Mitgefühl für das Unrecht ein, das sie im Kommunismus erleiden mussten, so der polnische Soziologe. Die Flüchtlinge nehmen den Polen den Monopolanspruch auf Mitgefühl. Es ist also nicht davon auszugehen, dass viele Polen die Flüchtlinge an der Grenze mit Weihnachtsgeschenken willkommen heißen. Was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Fragt in einem langen und millionenfach im Netz angeklickten Werbespot der Supermarktkette Penny ein Jugendlicher seine Mutter am Esszimmertisch bei Nacht. Beide können nicht schlafen. Und die Mutter antwortet: Ich wünsche mir, dass du deine Jugend zurückbekommst. Soll heißen, die Jugend, die ihm Corona geraubt hat. Am Ende der Werbung kündigt Penny Geschenke für Jugendliche an. will der Film manipulieren, die Teenager aktivieren und die Eltern, die unweigerlich an ihre eigene Jugend denken müssen, rühren? Fragt Christian Meyer in der Welt und gibt gleich selbst die Antwort. Ja, will er. Und weiter? Ist es angesichts der plastikverpackten Billigrhetorik in den Prospekten, wer günstig will, muss Penny, 100 Gramm Geflügelmortadella für 40 Cent, eine zweischneidige Angelegenheit, wenn sich Penny auf die Seite der Jugendlichen schlägt, von denen sich eine signifikante Gruppe für eine nachhaltige Zukunft einsetzt? Sicher ist es. Aber, so Meyer, es sei eben auch gute Werbung, und davon gebe es viel zu wenig. Bleibt die Frage nach dem passenden und wirklich zu erfüllenden Weihnachtsgeschenk. Großes Ohrenkino in Form von 11 Audio-CDs stellt Renate Meinhoff in der Süddeutschen Zeitung vor. Alle 299 Lieder von Robert Schumann, interpretiert vom Bariton Christian Gerhaha und vom Pianisten Gerold Huber. Für die Musikkritikerin ist die Box ein Geschenk an die Welt. In den Liedern habe Schumann nichts dem Zufall überlassen. Sie denke an Filme von Wes Anderson mit ihrer fast militanten Liebe zum Detail, beschreibt Meinhoff ihr Hörerlebnis und empfiehlt die 299 Lieder als Weihnachtsgeschenk. Für jeden, der Lust hat und neugierig ist, in die Welt der von Schumann in Töne gesetzten romantischen Dichtung einzutauchen, ist diese Box ein Geschenk, ein wildes, soghaftes Abenteuer. Was aber, wenn unterm Weihnachtsbaum Geschenke liegen sollen, die wegen der Lieferengpässe nicht mehr realisierbar sind? O du leerer Tannenbaum, stimmt die Taz die Leser schon mal auf harte Festtage ein, greift ihnen aber auch unter die Arme. Die Zeitung hat Gutscheine zum Ausschneiden abgedruckt. Die seien umweltfreundlich, schnell und das Beste, Gutscheine werden eh nie eingelöst. Viermal Spülmaschine ausräumen steht auf einem Gutschein, üppiges Sonntagsfrühstück machen auf einem anderen und auf einem dritten Selfie-Coaching mit Lindner, Habeck, Scholz und Baerbock unter 2G-Plus-Bedingungen.
Und das war Fazit. Menzinger Brinkmann am Mikrofon. Kommen Sie gut durch die Nacht.